Ein verregneter Montag, ein Schmuddelmontag, aber das soll uns die Laune nicht verderben. Ich begrüße recht herzlich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, der November holt uns doch noch ein dieses Jahr.
Kommt alles, auch das, was man nicht möchte. Herr Lochthofen, wie wichtig ist ein Doktortitel, wie wichtig ist das Vertrauen in einen Automobilverband? Ist das eigentlich der Rede wert oder hat der ADAC eine große Bedeutung in Deutschland?
Ja, das ist gar keine Frage. Es gibt ja nicht viele Instanzen, die so gut beleumundet sind wie der ADAC. Das birgt natürlich die Gefahr, dass die Herrschaften dann das Gefühl haben, sie können über Wasser laufen und irgendwann anfangen, es im Kopf zu kriegen. Ich würde auch in der ganzen Diskussion, die ja zu Recht geführt wird, diese manipulierten Zahlen, die betreffen mit Sicherheit nicht nur den ADAC. Viele Sachen, die im Internet abgestimmt werden, sind manipuliert. Das heißt, ich würde jedem Zuhörer immer raten, sehr skeptisch zu sein, alles, was er nicht so direkt überprüfen kann, bis hin zu Lottozahlen. Ich würde dem nicht trauen, den ganzen Sachen. Aber man sollte auseinanderhalten, die gelben Engel, weil die immer wieder jetzt zitiert werden, die auf der Straße helfen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, die sind so aus guten Gründen anerkannt. Sie helfen vielen Menschen und das ist der Kern dieses Vereins und nicht die Funktionäre, die da praktisch etwas abgehoben sind.
Andererseits leben wir in einer Lobbypolitik. Man könnte sagen, die fünfte Macht im Staate nach den Medien sind die Lobbygruppen, die Lobbyrepublik. Und dazu gehört natürlich auch der ADAC, der ja auch, wenn man so will, Verkehrspolitik macht. Nicht umsonst ist Bahnfahren immer noch teurer, als sich mit dem Auto hinzusetzen. Und große Geschäftsleute, ich bin letztens mit einem mitgefahren, der sagt, naja, es ist, wenn ich das durchrechne, mit dem Auto, mit den Leasingraten und so weiter, immer noch günstiger, als wenn ich mir eine Bahncard 100 kaufe oder mit der Bahn fahre. Hat da nicht auch der ADAC einen großen Anteil mit dem Einfluss auf die Verkehrspolitik?
Keine Frage. Es ist heute nicht nur ein Lobbyverein, der ganz spezielle Interessen hat. Es ist auch ein riesengroßer Konzern. Denken Sie an seine Versicherung, denken Sie an die Reiseangebote, die man macht. Und all das ist natürlich im Paket ein Milliardenunternehmen. Und da muss man natürlich genau hinschauen und sagen, wo ist denn dieser gemeinnützige Hintergrund, den wir ja da irgendwo ein bisschen vermuten, aufgrund der gewachsenen Struktur dieses Vereins und eine ganz klare Interessenssituation. Und das haben wir natürlich nicht nur bei dem ADAC. Der Bauernverband ist genauso und die Medizinerverbände in besonderer Weise, die natürlich von den Krankenkassen viel Geld haben wollen. Das heißt, das ist ein richtiges Paket in dieser Gesellschaft und selbst bei Gruppen, die wir als sehr positiv, Kinderschutzbund und andere, wissen wir, dass sie natürlich auch zum Teil sehr eigene Interessen verfolgen und oftmals diese Organisation noch dazu ganz eigene Interessen haben. Das heißt, es geht um Posten, es geht um Geld, es geht um andere Sachen. Ich plädiere nur einfach als mündiger Bürger immer wieder skeptisch zu sein, wenn einem sowas offeriert wird, auch wenn es einem manchmal schmeichelt, manchmal auch gut passt. Wir fahren alle Auto. Das heißt also, wir sind auch Nutznießer dieser Situation. Zum Beispiel, wenn der ADAC sich strikt gegen die Mautgeschichten stellt, weil ich glaube, es ist ein falscher Weg in Europa, wenn wir wie im Mindestalter überall Mauts erheben, was früher mal die Zölle waren. Im Gegenteil, in die andere Richtung muss die Sache gehen. Das heißt, dass man einfach fahren kann, auch in Frankreich oder in Italien, genauso wie in Deutschland.
Also Lobbypolitik ist grundsätzlich in Ordnung, wenn es transparent bleibt, aber wenn dann Lobbygruppen an Gesetzen mitschreiben und mitregieren, wird es schon schwierig.
Naja, wir sind ja beide nicht naiv. Wir wissen, diese Organisation gibt es. Sie geben zum Teil viel Geld aus. Schauen Sie mal die chemische Industrie. Da geht es um Milliarden, die für die Werbung ausgegeben werden. Die Atomlobby ist sehr stark. Auch werden Milliarden ausgegeben. Die Energieriesen, die sind ja empört, dass plötzlich sie in eine Situation gebracht worden sind, wo sie nicht 10-15% Rendite haben. Was früher aber selbstverständlich für sie war, weil es einfach, sag ich mal, in der Gesellschaft so organisiert war. Andererseits sind wir, wie gesagt, nicht naiv, dass wir glauben, dass es so, sagen wir, nicht gibt, nur weil wir es uns wünschen. Wir müssen schauen, es muss eine kritische Öffentlichkeit geben, es muss transparent sein und wir als Verbraucher auch müssen nach wie vor auch unsere Pflicht wahrnehmen, zu sagen, das gefällt mir nicht und dann sich auch wehren gegen diese Dinge. Es geht ja weiter bis hin in die Elektronik, bis die Überwachung NSA, es hängt ja alles im Paket zusammen. Also wir sind heute mittendrin umzingelt von Feinden.
Wie wichtig, wenn wir gerade über Glaubwürdigkeit reden, ist ein Doktortitel, ist das der Rede wert und ist das ein Medienaufreger wert, dass also ein CSU-Mensch ja seinen Doktortitel irgendwo anders gemacht hat und vielleicht auch ein bisschen abgeschrieben, ist das eine Meldung wert?
Selbstverständlich, also erstens spielt das Personelle, also alles, was mit Menschen zusammenhängt, natürlich für uns auch als Menschen immer eine große Rolle. Das heißt, manches an Wirkungsweisen, an Systemen wird verständlicher, wenn wir es über eine Person transportieren. Und das zeigt natürlich deutlich auch ein Spiegel dieser Gesellschaft, dass Doktortitel andere ähnliche Dinge, sage ich mal, eine große Rolle spielen, wenn es um Karriere geht. Und bei der CSU ist sehr interessant, dass jetzt schon der zweite, ja, sehr exponierte Fall vorliegt. Ich gehe mal davon aus, der Mann kann sich, wenn man diese Plagiatsvorwürfe noch in dieser Arbeit nachweist, und was ich aus dieser Arbeit bis jetzt gelesen und gesehen habe, sind ja wirklich skurrile Dinge, die da drin stehen. Wenn das jetzt sich, sag mal, bewahrheitet, und da gehe ich jetzt mal aus, der Mann ist eigentlich nicht zu halten, nachdem die Sache mit dem Gutenberg ja schon passiert ist, einen zweiten solchen Fall, glaube ich, ist für die CSU verheerend, zumal man hat Kommunalwahlen, man hat Diskussionen an dieser Stelle. Also ich glaube schon. Aber diese Eitelkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Doktortitel besser vorankommst und sagen wir, vielleicht auch Dinge wettmachen kannst, die in deiner Biografie nicht ganz so gut waren, die ist da, und ich glaube auch, dieser Fall wird es nicht ändern. Man muss nur bescheuert sein, wenn man weiß, dass es schon längst aufgefallen ist. Das Thema ist ja 2005 schon mal aufgekommen, dann ist es gedeckelt worden. Dann ist er jetzt noch ein Stück höher gestiegen. Klar, dass das dann wiederkommt.
Mhm. Wir kommen zurück nach, oder gehen nach Thüringen. Mühlhausen steht unter Zwangsverwaltung. Das ist also nicht so einfach. Das scheint ja ein einmaliger Vorgang zu sein. Ist das beunruhigend oder kann sowas immer mal wieder vorkommen?
Naja, dass ein kleiner Ort oder eine kleine Stadt das mal gehabt hat, das wissen wir. Das ist auch in Thüringen schon passiert. Da war es ein ganzer Landkreis. Und das auch noch in besonderer Weise, sage ich mal, abläuft, das ist schon interessant, auch deutschlandweit. Ich glaube, sowas, einen zweiten Fall gibt es nicht. Und ich kenne ja auch den Landrat etwas, der ist 20 Jahre dort im Amt. Das ist ein eigenwilliger Mensch, der auch zum Teil sehr impulsiv ist und ja, manchmal auch, sage ich mal, aus der Zeit gefallen. Er hat sich mal sehr beschwert, weil in der lokalen Berichterstattung in Mühlhausen, das ist lange her, heute passiert das eher selten, etwas kritisch über ihn berichtet worden ist. Da ist er bis nach Erfurt gereist und wollte mich nur als Chefredakteur, wie auch immer, beeinflussen, dass ich den Lokalredakteur absetze oder so etwas. Also das ist mir in diesen 20 Jahren, wo ich Chefredakteur war, ja, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich nur ein oder zweimal passiert, dass jemand tatsächlich die Hoffnung hatte. Meistens versucht man dann über Umwege, über den Verlag oder irgendwie. Das ist alles abgeschmettert worden. Der Mann ist sozusagen von dann gezogen und war empört, dass man ihn als Landrat hier nicht so erhört hat. Aber sagen wir, dass dieser Kreis auch wirtschaftlich so schlecht dasteht, das hat mich schon immer geärgert, weil ich glaube, die Voraussetzungen, ja, auch als Grenzkreis, das heißt, auf der anderen Seite ist Hessen, dass man da miteinander besser kooperiert, dass die Arbeitslosigkeit dann im Gegensatz zu vielen anderen Regionen, die tatsächlich auch am Rande liegen, nicht so gut gelaufen sind, das hat mich schon immer gewundert. Also ich verstehe manches, wenn in Artern oder in Altenburg nicht so läuft, weil da ist es nicht ganz einfach, ja. Aber da habe ich mich schon sehr gewundert. Also man muss schon das im Paket sehen. Ich glaube, die Empörung ist hier nicht ganz von der Hand zu weisen, auch wenn natürlich der Landrat sicherlich versucht, das Ganze als eine parteipolitische Kiste darzustellen. Er ist ein SPD-Mann und glaubt, dass da eine Verschwörung der CDU wohl vorliegt.
Wir machen mal einen Schwenker über Amerika und kommen dann nach Erfurt. Das ist ja ein schöner Weg.
Naheliegend.
Ganz, völlig naheliegend, und zwar zu Obama. Denn der hält nach einer neuesten Meldung Marihuana, also Haschisch, für nicht gefährlicher als Alkohol. Ist das die eigentliche Meldung oder müsste man eigentlich darüber reden, was denn mit der NSA wird?
Naja, ich weiß jetzt nicht, was der als junger Mensch in Chicago beim Studium gehascht oder geraucht hat. Sag ich mal, da gibt es immer mal kleine Ausreißer. Also natürlich, jetzt sagen wir, da gibt es einen ernsten Hintergrund auch bei den ganzen Dingen. Die ganze Drogenpolitik in den USA, aber auch bei uns in Europa, ist falsch. Wir erzeugen ja selbst mit den ganzen Dingen, die da machen, einen enormen, großen kriminellen Markt, der von Afghanistan bis hier zu uns hineinreicht. Und ich glaube, sie ist auf allen Gebieten gescheitert, diese Geschichte. Da muss man nochmal neu rangehen und überlegen, wie kann man tatsächlich junge Leute, die in diese Situation kommen, da raushalten oder zumindest so machen, dass die Sache gestalten, dass nicht Kriminelle damit was zu tun haben. Also bis jetzt organisieren wir uns das alle selbst, und das fängt schon beim Marihuana und wo auch immer beim Haschisch an. Aber das andere ist natürlich viel ernster. Diese Schamoffensive im ZDF, das Interview mit Kleber, der das aus meiner Sicht gar nicht so schlecht gemacht hat. Ich bin sonst etwas kleberkritisch, aber beim Präsidenten da zu sitzen und halbwegs ein paar Fragen stellen zu können, ist schon gar nicht so einfach. Das drückt auf einen natürlich sehr, so etwas, aber die Frage wird ja sein, wenn das so ist, wie es ist, und Obama hat es ja nicht abgestritten, das heißt, dass die Frau Merkel tatsächlich überwacht worden ist und wir auch, da muss eigentlich die Justiz ran. Das heißt, in Deutschland wird die Frage stehen, kann man die amerikanischen Behörden zur Verantwortung ziehen und vor Gericht ziehen? Weil das ist das Einzige, was da mal letztlich dann handhabbar ist. Die ganzen Verträge, die da kommen oder nicht kommen, na, da bin ich noch sehr skeptisch.
Aber wird sowas passieren? Also klar ist, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet ist, aber wird die deutsche Regierung es tatsächlich darauf ankommen lassen und gerichtlich dagegen vorgehen? Eigentlich müsste sie das, aber wird sie nicht machen, oder was glauben Sie?
Naja, ich sage jetzt mal, die deutsche Regierung kann sich das eine denken, aber haben wir hier eine unabhängige Justiz oder haben wir sie nicht? Das heißt natürlich, der Generalstaatsanwalt und andere sind in einem politischen Korsett unterwegs, aber im Großen und Ganzen, wenn die Gesetze hier verletzt worden sind, wenn wir Anhaltspunkte haben, dass es so ist, dann muss sie ermitteln, unabhängig davon, ob der Mensch Obama oder Li Xi oder wie auch immer heißt, aus China oder eben halt auch aus Deutschland ist. Ich glaube, das ist eine Frage auch der Gesamtglaubwürdigkeit, da ist die politische Raison wichtig und wir wissen, wie schnell so etwas natürlich sich gegen einen kehren kann, also das Verhältnis zu Amerika ist für die Bundesrepublik nach wie vor in jeder Hinsicht entscheidend, auch politisch und ideologisch. Und denken Sie mal dran, wir haben jetzt 25 Jahre Wende. Das ging ja auch los, indem man ein Sputnik verboten hat. Das heißt also, damals war das Verhältnis der DDR zur Sowjetunion so ein absolutes Muss und auch eine Frage der Raison. Und plötzlich hat man dann eine sowjetische Zeitschrift verboten. Welche Wellen das geschlagen hat, letztlich hat das mit dazu beigetragen, nicht allein, aber es war ein Punkt auf diesem Weg oder ein Schritt, dass die DDR dahin gegangen ist. Soweit sind wir hier nicht, aber der Schaden ist ja immens mit der ganzen Geschichte. Ja. Insofern wäre es ganz gut, wenn die Justiz sich das annimmt.
Zur Unabhängigkeit der Justiz ist ja im Gegensatz zu Italien, sind ja die Staatsanwälte abhängig vom Innenministerium. Das heißt, das Innenministerium kann den Staatsanwälten reinreden. In Italien ist das nicht so ein großer Unterschied. Das heißt, da hat Deutschland noch Nachholbedarf, was Unabhängigkeit der Justiz betrifft?
Nein, ich glaube eher, wir haben noch die großen Fälle zumindest nicht gehabt, wo wir das haben austesten müssen. Wobei ich würde sagen, auch wenn das im Osten vielleicht mancher kritisch sieht, die Aufarbeitung, die juristische der DDR-Geschichte, auch im Verhältnis zu den Spitzenfunktionären, natürlich konnte man da unterschiedliche Gesetze heranholen, aber die war im Großen und Ganzen relativ überschaubar. Das heißt, trotz aller Verantwortung, die man für die DDR hatte, Honecker ist dann irgendwann abgereist nach Chile, weil er krank war und weil man das respektiert hat. Ich will deutlich machen, also die Justiz hier hat sowohl geschichtlich, von der Geschichte her, von der Tradition her, denken Sie an die 50er und 60er Jahre und das Unvermögen und den Unwillen, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, das ist ein Makel, das ist auch ein Fleck auf der Weste der Justiz, aber gleichzeitig bin ich eigentlich immer zuversichtlich, dass man auch Dinge macht, wo man sagt, ja, aus politischer Sicht ist das nicht opportun, aber es muss gemacht werden, damit wir auch glaubwürdig bleiben. Und insofern ist, sage ich mal, ist ja keine Anklage gegen Obama, aber gegen die amerikanischen Dienste. Ich würde sagen, also nur Mut, meine Herren.
Na, dann werden wir mal sehen. Wir wollten noch kurz über Erfurt reden. Da ist jetzt sind ja Kommunalwahlen am 25. Mai in vielen Orten in Thüringen, natürlich auch in Erfurt. Und jetzt ist die CDU ein bisschen uneins auf lokaler Ebene, die in der Kreisverband sagt, wir müssen fundamental Oppositionen machen. Die für die CDU im Stadtrat sitzen, sagen, naja, aber Leute, wir haben für ein paar Sachen gestimmt, für die Multifunktionsarena und andere Dinge. Jetzt können wir nicht dagegen sein. Es ist immer schwierig, Opposition zu machen, wenn man trotzdem konstruktiv im Stadtrat zusammenarbeitet. Will. Also ein Kommunalwahlkampf ist eine schwierige Sache?
Naja, ich sage mal, ich bin mir nicht sicher, ob das nun die Menschen da draußen so sehr bewegt. Diese Multifunktionsarena, die zu bauen, zu machen, ist das eine. Die Frage wird sein, können wir es unterhalten? Werden wir dann einen Teil dieser Millionen, die da reingegangen sind, nicht zurückzahlen müssen an Europa, weil wir einfach die Auflagen, die damit zusammenhängen, nicht erfüllen können? Gleichzeitig, wenn jemand sagt, ich habe was gegen Rot-Weiß oder wie auch immer, der gerät hier sofort in eine Situation, da er sich verteidigen muss. Das heißt, die Ausgaben an dieser Stelle scheinen für ein paar Tausend, die in dieser Stadt Stimmung machen. Ganz wichtig, natürlich, wenn der Mannschaft wirklich in die zweite Bundesliga geht und gut spielt, ist plötzlich das Stadion auch deutlich gefüllt, dann sind das natürlich Zahlen 10.000, 15.000. Also das muss die Politik im Auge haben, die ist abhängig von Stimmung von Menschen, aber die darf natürlich nicht hin und her wackeln ständig. Also das heißt, auf der einen Seite das sagen und dann am nächsten Tag wieder was anderes, nur um sich absetzen zu können von den anderen. In den Städten ist es ja auch so, dass da viel pragmatischer in der Regel entschieden wird. Ja. Sodass auch, sage ich mal, Zusammengehen von Grünen und Schwarzen überhaupt kein Problem ist, was ich jetzt sagen wir, auf Landesebene nach wie vor als fragwürdig empfinden würde, weil einfach die Voraussetzungen nicht gegeben sind und die Leute, die dafür sprechen, oftmals, sage ich mal, über Jahre und zum Teil Jahrzehnte hinweg sich bekriegt haben auf eine Art und Weise, die es dann nicht sehr glaubwürdig macht, weil wie in Hessen, dass man plötzlich sich im Arm liegt. Aber das ist jetzt, sage ich mal, eine Sache, so ein Experiment ist immer spannend. Und in der Stadt ist das erst recht so, dass man eigentlich, egal in welcher Position man kämpft, eigentlich für die Stadt kämpfen sollte. Und nur um sich abzusetzen, nur um etwas, sage ich mal, anders zu machen als diejenigen, die da gerade dran sind, das, glaube ich, fällt einem auf die Füße. Das Dilemma der CDU ist, dass sie natürlich ja historisch jetzt einfach in einer dummen Situation ist, weil Rot-Rot-Grün einfach sich einiger ist in vielerlei Hinsicht und sie auf Dauer sozusagen im Hintertreffen sind. Ja, und wenn ein Oberbürgermeister nicht irgendwie einen großen Fehler macht, dann ist er auch lange dran. Das wissen wir auch in Deutschland. Also insofern ist das eigentlich eine Geschichte, wo man sich absetzen will. Das Dilemma ist aber auch, dass die Personen, die da unterwegs sind, ja nicht gerade den frischesten Eindruck machen. Also im Augenblick, wenn ich sehe, Frau Weizmann hat jetzt viel Ehrgeiz an dieser Stelle, nachdem vieles auf Landesebene nicht so gut gelaufen ist. Ja, ob das jetzt funktioniert und ob das auch ein Teil des Polterns ist, ich habe fast das Gefühl, ja.
Dann werden wir das weiter beobachten bis zur Kommunalwahl hier in Erfurt. Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart und natürlich eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Naja, vielleicht wird die zweite Wochenhälfte etwas sonniger.
Danke, tschüss.
Auf Wiedersehen, tschüss.